Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich Oliver Sparing.
Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Schönen guten Morgen, Olli.
Guten Morgen, Konstantin. Wie ist das Wetterbefinden?
Morgen ist gut. Fantastisch. 12 Uhr, also morgen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir haben heute und also auch das gesamte Wochenende in Wien dermaßen Sturm. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass mir die Fenster aus der Wohnung fliegen irgendwie. Das ist richtig krass.
Also hier ist es auch windig, aber ja, dafür, dass es eigentlich hier Norddeutschland ist und ihr im Süden seid, soll es eigentlich umgekehrt sein.
Na, ich hab gestern das erste Mal auf mein Handy so eine Sturmwarnung bekommen. Habe ich noch nie bekommen.
Okay. Nee, ich auch nicht.
So eine richtige Wetternotstandsachtung, verlassen Sie bitte nicht das Haus.
Okay. Ich glaube, da muss hier in Hamburg auch einiges passieren, dass sowas kommt.
Ich glaube, bei euch oben ist es so ein Ding, das, was wir als Sturm bezeichnen, ist für euch eine Brise.
Jawohl.
Gut. Olli, mein Lieber, es geht heute um ein Thema, ich habe es gerade in der Vorbesprechung schon ein bisschen angeteasert, wo ich selber tatsächlich sagen muss, ich könnte es nicht erklären. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir diesen Podcast haben. So kann ich so tun, als wüsste ich alles. Dabei lasse ich es mir eigentlich von dir wieder erklären. Deswegen heute mal als Überschrift: Am Spread verdienen, wie geht das? Und ich wäre dafür, dass wir aber anfangen, erstmal zu erklären, wie man überhaupt an der Börse Geld verdient. Also was so jetzt als Beispiel, also das simpelste Beispiel, ne? Jeder kennt Aktien, man kauft günstig, man verkauft teurer und die Differenz von diesem Preis behält man als Gewinn. Das ist jetzt
das ist
bei
der Plan.
Aktien relativ, das ist jetzt relativ simpel erklärt zumindest. Da wird es schon ein bisschen komplizierter bei Futures und bei Optionen, na gut Nacht. So, deswegen wäre ich dafür, dass wir das jetzt einmal durchexerzieren und das Finale ist, wie verdient man eigentlich am Spread? Was sagst du?
Also wichtig ist, dass man vor allem auch erstmal versteht, dass nicht jeder, der an der Börse kauft, auch die Intention hat, an steigenden Preisen zu verdienen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der vielen, gerade privaten Retail-Trader, nicht bewusst ist. Also die meisten glauben einfach, dass jeder irgendwie an der Börse rumspekuliert und dass, wenn er kauft, er gerne teurer wieder verkaufen möchte und dann einen Gewinn erzielen will, oder wenn er Short geht und damit leer verkauft, er eben günstiger zurückkaufen möchte und von fallenden Preisen zu profitieren, um einen Gewinn zu machen. Das ist aber nicht der Fall. Und das muss man, glaube ich, erstmal auch als privater Trader verstehen, dass nicht jeder an der Börse A überhaupt spekuliert und B diese Spekulation auch ganz, ganz viele Intentionen als Hintergrund haben kann. Es gibt zum Beispiel, um jetzt mal ein grobes Beispiel zu nennen, es gibt zum Beispiel einfach die Hedger, die kommerziellen Händler, die die Börsen dafür nutzen, sich abzusichern gegen Preisschwankungen. Also ein Bauer, der quasi der quasi short geht, sage ich mal, und einen Kontrakt Weizen verkauft, der möchte nicht unbedingt zwangsläufig auf fallende Weizenpreise spekulieren, er möchte sich nur beispielsweise vor fallenden Weizenpreisen absichern. So, und das ist natürlich wiederum eine ganz andere Sache. Oder Beispiel, da kommen wir jetzt gleich noch drauf, ein Kalenderspread-Händler, der beispielsweise einen Mai-Kontrakt Gold verkauft und einen September-Kontrakt kauft. Der möchte quasi von der Differenz dieser beiden Kurse im selben zugrunde liegenden Rohstoff profitieren. So, und jetzt sieht es natürlich auch aus, wenn ich jetzt nur einen dieser beiden Kontrakte handle, entweder Mai oder September, dann sehe ich natürlich für meinen Kontrakt nur entweder den Kauf oder den Verkauf, aber ich sehe nicht die Spread-Position. Deswegen, also erstmal verstehen sozusagen, der Spread, der kann ganz, ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Spread ist ein wichtiger Begriff an der Börse, der uns an vielen verschiedenen Orten immer wieder begegnet. Aber ihr müsst auch unbedingt verstehen, dass nicht jeder Käufer auch vorhat, auf steigende Preise zu spekulieren. Ganz, ganz wichtig. Und nicht jeder Verkäufer vorhat, auf fallende Preise zu spekulieren.
Cool. Gut, das heißt also effektiv, fangen wir doch mal an, weil du es jetzt auch gerade als Beispiel genommen hast, mit den Futures. Wir Retail-Trader, wenn wir mit Futures traden, direktional, also wirklich den Future und kein Derivat wie eine Option drauf, sondern direkt den Future handeln, was passiert dann und wie verdienen wir damit Geld?
Ja, eigentlich auf eine ähnliche Art und Weise wie der Aktienhändler auch. Also grundsätzlich, die Preise bewegen sich auf der Basis von Angebot und Nachfrage. Das ist an der Börse nicht anders als auch bei uns im Supermarkt oder wenn wir eine PlayStation 5 kaufen wollen und merken, oh, Angebot ist knapp, dann wird der Preis teurer, was mich tierisch nervt, aber ist ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema. Nein, also Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise. Und jetzt können wir als Futures-Händler, als private Retail-Trader sind wir natürlich an den Futures-Märkten üblicherweise als Spekulanten tätig. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand sich von euch gegen fallende Kakaopreise absichern möchte, weil ihm eine riesige Kakaoplantage um den Äquator herum gehört. Das halte ich jetzt eher mal für den Randfall. Insofern, wir kaufen einen Kontrakt Future und ein Futures-Kontrakt, sehr schön. Wir kaufen einen Futures-Kontrakt und wir haben dabei dann sicherlich auch immer die Intention, ähnlich wie der Aktieninvestor auch, das Ganze wieder teurer zu verkaufen. Das ist erstmal unsere grundsätzliche Herangehensweise. Das Ganze geht natürlich genauso gut in die andere Richtung. Wir können ihn verkaufen und wir können ihn dann hoffentlich billiger, günstiger wieder zurückkaufen. Also das ist erstmal unsere grundsätzliche Herangehensweise und ein Futures-Kontrakt ist grundsätzlich erstmal, es ist zwar ein Derivat, aber es ist schon eine Art Vertrag, den wir über die Börse abschließen, der einen bestimmten Wert hat, dem auch ein bestimmter Rohstoff zugrunde liegt, der uns dann als Käufer so eines Kontraktes auch tatsächlich de facto gehört, den wir uns rein theoretisch ausliefern lassen könnten am Ende der Futures-Laufzeit. Und dementsprechend rechnen wir dann mit steigenden oder fallenden Preisen. Und genauso funktioniert es ja bei einer Aktie auch. Wir kaufen auch dort ein Wertpapier, welches uns dann quasi gehört, wenn auch nur in digitaler Form heutzutage. Damals gab es dann noch diese schicken Urkunden. Genau, und dementsprechend lässt sich das Ganze über die Börse kaufen und wieder verkaufen und damit entsprechend mit diesen Kontrakten Handel betreiben. Übrigens, wem das ganze Konzept hinter Futures nicht ganz geläufig ist oder wer das nicht weiß, was das ist, wir haben bereits eine Podcast-Folge zum Thema Was sind Futures gemacht. Ich glaube, es ist sogar unsere allererste in Staffel 1. Und wir haben dazu natürlich auch YouTube-Videos, wo wir immer wieder auf dieses Thema eingehen und euch erklären, was da an den Futures-Märkten eigentlich passiert und warum das so sinnvolle, tolle Finanzprodukte sind.
Sehr gut. So, das heißt also effektiv, Futures sind mit Verlaub mal relativ simpel. Man kauft günstig, man verkauft teuer oder andersrum, mit der Hoffnung, dass die Spekulation aufgeht und man dann am Ende einen Gewinn einfährt.
Genau.
Die ganzen Hintergründe, was dann hinterrücks passiert und wer wem theoretisch was schuldig ist, das erfahrt ihr in Folge 1. Aber so ist mal effektiv ganz grob der Futures-Handel, also relativ simpel. Was übrigens für mich ganz, ganz spannend war und was ich erstmal gar nicht verstanden hatte beim Futures-Handel, bis ich ein paar Monate drin war, ist, dass wenn man einen Future kauft, sprich wenn man eine Long-Position eröffnet, bist du erstmal plus minus null. Also da ändert sich an deinem Konto erstmal gar nichts. Außer die Gebühr, die du vielleicht zahlen musst, um diesen Handel durchzuführen. Ja? Hm. Effektiv passiert mal nichts. Du bist erstmal plus minus null und ab dann bewegt sich der Kurs und hoffentlich in deine Richtung. Und das war halt das, was ich nicht kapiert habe, weil da unterscheiden sich ja Futures von Aktien. Wenn du eine Aktie kaufst, bist du erstmal einen großen Batzen Geld los. So, und dann hast du anstatt dem Bargeld auf dem Konto, hast du Aktien im Portfolio. Hm. Und die bewegen sich dann im Kurs. So, und das war für mich so ein großer Unterschied. Ich habe das nicht gecheckt, bis ich ein paar Monate lang Futures gehandelt habe, was da tatsächlich passiert und warum mein Konto sich nicht ändert, wenn ich da was kaufe, was doch eigentlich sogar gehebelt ist, also noch mehr wert ist und so weiter und so fort. Mhm. Also total interessant, dass das vielleicht mal Leute, die das vielleicht bis heute nicht verstanden haben, jetzt verstehen.
Da möchte ich gerne nochmal ein bisschen tiefer gehen, drauf eingehen, weil das ist total wichtig, was du sagst. Also wenn wir einen Future-Kontrakt kaufen und oder verkaufen, je nachdem, wir bewegen damit in der Regel eine große Summe Geld. Wir nehmen uns mal Gold als Beispiel. In jedem Futures-Kontrakt ist ganz klar geregelt, welcher Rohstoff ihm zugrunde liegt, wie viel, also welche Menge des Rohstoffs ihm zugrunde liegt, welche Qualität er haben muss und letzten Endes natürlich auch, wann er ausgeliefert werden muss. So, und wenn wir jetzt einen Goldkontrakt kaufen, dann bezieht sich dieser, nehmen wir mal den Standard-Goldkontrakt GC, der an der COMEX gehandelt wird, so der größte weltweit eigentlich. So, dem liegen 100 Unzen Gold zugrunde. Das bedeutet, wenn du diesen Kontrakt kaufst, dann gehören dir de facto erstmal auf dem Papier 100 Unzen Gold. Und wenn sich der Goldkurs jetzt beispielsweise um $1 bewegt, dann bewegt sich dein Kontowert um $100. Jetzt ist aber genau wie du gesagt hast, du musst dafür nicht, Goldkurs steht jetzt gerade bei, bisschen drunter, aber sagen wir mal roundabout $2,000. Das bedeutet, du bewegst damit eine Summe von insgesamt 2000 mal 100, also $200,000. Die gehen aber nicht, und das ist das, was du gerade meintest, was total richtig ist, die gehen aber nicht in dem Augenblick irgendwie von deinem Konto runter. Du musst das in dem Augenblick dann nicht irgendwie, du musst da nicht $200,000 auf den Tisch legen, wie du es eben bei einer Aktie tun musst. Was aber geregelt sein muss, ist, dass du eine bestimmte Summe auf deinem Gold, auf deinem Konto, auf deinem Depot haben musst, um die Genehmigung vom Broker zu bekommen, diesen Kontrakt überhaupt kaufen zu dürfen oder verkaufen zu dürfen, diesen Kontrakt also überhaupt handeln zu dürfen. Das nennen wir die sogenannte Margin-Summe. Und die ist natürlich bei so einem großen Kontrakt wie dem GC-Future entsprechend bei den meisten seriösen Brokern sehr hoch angesetzt, einfach um natürlich auch die Händler irgendwie so ein bisschen vor sich selbst zu schützen, um sicherzustellen, dass die auch genug Kapital haben, um solche großen Preisschwankungen und solche großen Preisbewegungen bei den Summen, die da eben bewegt werden, dass das nicht sofort irgendwie zum Ruin führt oder zum Totalverlust. So, das macht total Sinn. Also, was de facto erstmal nur hinterlegt sein muss, ist die Sicherheitsmargin, aber wir müssen jetzt keinesfalls erstmal für 200.000 Dollar Bargeld dahinlegen, um diesen einen Goldkontrakt handeln zu können.
Jawohl. So, kommen wir mal zum nächst komplizierteren, beziehungsweise eigentlich schon zum mitkompliziertesten Konstrukt an der Börse, nämlich den Optionen. So, da gibt es jetzt durchaus mehrere Möglichkeiten, mit Optionen Geld zu verdienen, weil bei den Optionen mehrere Arten Geld den Besitzer wechseln, möchte ich mal sagen. Oder mehrere Arten Wert den Besitzer wechseln. Optionen, das haben wir in der zweiten Folge, glaube ich, unserer ersten Staffel auch schon besprochen, sind ja in der Umsetzung nichts anderes als Versicherungsgeschäfte. Und für diese Versicherungen gibt es jetzt mal, um den ersten Aspekt des Geldverdienens von Optionen mal zu beleuchten, für jede Versicherung, die man verkauft, und Versicherungsverkäufer kann hier jeder von uns werden, das ist das Schöne dran, bekommt man eine Versicherungsprämie, also einen Obolus, dass man einer anderen Partei etwas versichert. Wie zum Beispiel, wenn der Kurs steigt, darfst du bei mir eine Aktie trotzdem zum günstigeren Preis kaufen. Oder andersrum, wenn der Kurs fällt, kaufe ich von dir die Aktie trotzdem zum teureren Kurs. Für diese Versicherung bekomme ich aber eine Prämie von dir, bekomme ich ein Geld von dir. Und unsere Herangehensweise zum Beispiel ist, dass wir als Versicherungsverkäufer agieren und dementsprechend die Prämie kassieren. Und wir rechnen auch tatsächlich nur als Optionsverkäufer mit dem Gewinn durch die Prämie. Jetzt gibt es aber noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel als Optionskäufer. Kannst du dazu mal was sagen?
Also je nachdem, ob ich eine Option kaufe oder verkaufe, habe ich entweder ein Recht oder eine Pflicht. Wenn ich Optionskäufer bin, dann bezahle ich dafür die besagte Prämie. Ich habe dafür aber auch vom Stillhalter, dem Optionsverkäufer, ein Recht. Ich kann ihm entweder Aktien oder Futures, es gibt sowohl Aktienoptionen als auch Futures-Optionen. Ich kann ihm dafür habe ich das Recht, ihm seinen Future abzukaufen für einen bestimmten vorher festgelegten Preis. Oder aber ich habe das Recht, ihm meinen Future zu verkaufen, je nachdem. Und für dieses Recht bezahle ich eben eine feste Prämie. Und egal wie der Trade ausläuft, diese Prämie ist immer das Maximum, was ich mit diesem besagten Trade verlieren kann. Also der darf auch gerne erstmal innerhalb der Optionslaufzeit, wenn sie 2 Monate beträgt, darf der auch erstmal 50 Tage gegen mich laufen. Wenn er dann die letzten 10 Tage noch mit Karacho in meine Richtung läuft, dann mache ich damit trotzdem einen Gewinner. Als Stillhalter hingegen, also als Verkäufer von Optionen, habe ich wiederum die Pflicht. Das bedeutet, ich erhalte die Prämie vom Optionskäufer, aber ich habe dann am Ende eben auch die Pflicht, ihm meine Aktien oder Futures zu verkaufen oder wiederum die Pflicht, ihm seine Aktien oder Futures abzunehmen und sie anzukaufen, je nachdem, um was für eine Option es sich handelt. So, und jetzt kann man natürlich mit diesem Recht und dieser Pflicht, kann man natürlich sehr, sehr gut herumspielen. Und darauf wollen wir ja heute auch hinaus. Und wir können sowohl als Käufer als auch als Verkäufer parallel so einen Trade aufsetzen, indem wir das Ganze auf verschiedenen Strike-Preisen umsetzen und so eben einen Spread kreieren. Und da sind wir jetzt beim Thema.
So. Puh, fangen wir mal an, weil wie gesagt, jetzt kommen wir zu dem Thema, wo ich selber nicht mehr gut mit erklären kann, weil mein Kopf da noch nicht durchgestiegen ist. Gehen wir jetzt mal davon aus, machen wir mal so ein bisschen das klassische Beispiel anhand von mir aus einer Aktie und wir wollen einen Put auf die Aktie verkaufen. Mhm. Das heißt also, wir verkaufen jemand anderem das Recht, uns etwas zu verkaufen.
Richtig.
Zu einem festgelegten Preis.
Dem Strike-Preis.
Jetzt möchte ich aber gleichzeitig vom Spread profitieren. Das ja. bedeutet jetzt gleich, ich verkaufe einen Put und kaufe aber auch einen Put zu einem niedrigeren Strike-Preis.
Mhm.
So. Aber was, wie verdiene ich jetzt damit, das ist ja eine Art Absicherung dann, aber wie verdiene ich damit am Spread?
Mhm. Also direkt am Spread verdienst du erstmal nichts. Nichtsdestotrotz im Gegensatz, du gibst sogar Geld ab. Nichtsdestotrotz macht dieser Spread in vielerlei Hinsicht Sinn. Wobei es hier immer auf eure Absicht drauf ankommt. Wenn ihr jetzt reine Aktieninvestoren seid, dann seid ihr in der komfortablen Situation zu sagen, okay, ich habe jetzt diesen Put verkauft. Angenommen, die Aktie steht mal bei runden $100 und wir verkaufen jetzt jemandem einen Put für $90 beim Strike-Preis von $90. Dann verkaufen wir ihm also das Recht, uns seine Aktien zu $90 zu verkaufen innerhalb der Optionslaufzeit. So, wenn der Kurs jetzt bei $100 bleibt oder sogar steigt oder meinetwegen auf $95 nur sinkt, dann wird unser Gegenüber dieses Recht nicht einlösen, denn er kann seine Aktien ja nun am Markt für teureres Geld verkaufen. Warum soll er uns die Aktien für $90 verkaufen, wenn er sie am Markt für 95, 100 oder $105 verkaufen kann? Macht keinen Sinn. Er lässt also sein Recht verfallen, hat seine Optionsprämie verloren, wir haben die Optionsprämie gewonnen, sind fein raus, alles gut. Im Zweifelsfalle, dass der Preis nun aber tatsächlich unter $90 fällt, müssen wir ihm, denn wir haben ja eine Pflicht, müssen wir ihm seine Aktien abnehmen zu $90. Das ist für uns als Aktieninvestoren, das nennt man Cash Secured Put, völlig in Ordnung, denn wir hatten ja sowieso im Idealfall vor, diese Aktie uns früher oder später einbuchen zu lassen. Also wir haben es ja hier wirklich auf eine Aktie abgesehen, mit der wir langfristig arbeiten wollen, in die wir ein Unternehmen, in das wir langfristig investieren wollen und das wir sowieso zu einem gewissen Preis hätten kaufen wollen. In dem Fall haben wir es für $90 bekommen und gut ist. Das ist alles gut und schön. Das Problem für den Spekulanten ist nun aber, theoretisch kann der Preis ja wirklich immer weiter sinken und immer weiter sinken und immer weiter sinken. Und als jemand, der jetzt vielleicht im Futures-Bereich nicht vorhat, sich den Future auch tatsächlich einbuchen zu lassen, ist das Ganze natürlich problematisch. Denn ich kann dann meinetwegen, jetzt bleiben wir mal bei unserem Beispiel, angenommen, ich möchte jetzt nur auf einen mittelfristigen, kurzfristigen Kursanstieg dieser Aktie spekulieren. Ich möchte aber nicht, dass sie mir eingebucht wird. Und das macht im Futures-Bereich in den meisten Fällen Sinn, dass wir den Future eigentlich gar nicht haben wollen, sondern nur eben mit diesen Rechten spielen möchten. Dann haben wir jetzt das Problem, dass theoretisch als Käufer oder beziehungsweise als Empfänger der Optionsprämie, als Stillhalter, als Verkäufer der Option ist unser maximaler Gewinn des Trades immer auf diese Optionsprämie begrenzt. Wir haben zwar ganz klar die Statistik auf unserer Seite, sonst würden wir das nicht machen. Wir sind quasi die Versicherungsgesellschaft, das ist ein großer Vorteil. Aber wir können ihm niemals mehr verdienen als diese Prämie. Auf der anderen Seite kann der Kurs immer weiter gegen uns laufen. Der kann jetzt beispielsweise nicht nur auf $85 sinken, sondern der kann rein theoretisch bis auf null sinken. Dann stehen wir mit einem riesigen Verlust da, der überhaupt nicht mehr im Bezug, in einem realistischen Risiko-Money-Management-Bezug zu unserer Kontogröße stehen würde. Jetzt können wir uns natürlich auch im Optionsmarkt über ganz klassische Stop-Orders oder Stop-Orders absichern, die dann quasi vom Broker automatisch ausgelöst werden, wenn wir eine bestimmte Summe im Verlust sind. Das Problem ist aber hier oftmals, dass Optionen deutlich illiquider sind als Futures. Und wenn der Kurs nun zu weit gegen uns läuft, gerade so in den kleineren, illiquideren Märkten, dann kann es durchaus passieren, dass unsere Stop-Order zwar ausgelöst wird, wir aber einfach keine Gegenpartei mehr finden, die uns den Trade, unsere Option jetzt quasi abnimmt und glatt stellt. Und wir können damit quasi immer weiter in den Verlust rutschen, gerade wenn es mal zu einem sogenannten Black Swan Event kommt, wo wirklich unerwarteterweise alle paar 5 Jahre irgendwas völlig Absurdes passiert, wie zum Beispiel die Ölpreise, die vor ein paar Jahren plötzlich im negativen Bereich waren. Ihr erinnert euch eventuell noch. So, und dann stehen wir da auf unserer Position und sind pleite. Und pleite wollen wir natürlich niemals sein. Deswegen können wir jetzt Folgendes tun. Wir handeln einen Spread. Zusätzlich zu unserer verkauften Option bei $90 kaufen wir jetzt beispielsweise einen Put zum Preis von $80. Bleiben wir mal bei runden Summen, weil es so schön ist. So, jetzt haben wir die Pflicht, jemandem die Aktien zum Preis von $90 abzunehmen, sollte der Kurs unter $90 laufen. Dafür erhalten wir eine Prämie. Wir haben aber gleichzeitig das Recht, durch unseren Kauf wiederum jemand anderem unsere Aktien zu $80 zu verkaufen. Das bedeutet im Schluss, dafür müssen wir eine Prämie bezahlen. Das heißt, unsere ursprünglich eingenommene Prämie, die verringert sich. Wir haben zum einen die Prämie für die $90 Option erhalten. Wir haben auf der anderen Seite den Preis für die $80 Option gezahlt. Die Differenz aus beiden, wir haben natürlich für die $90 Option eine deutlich höhere Prämie erhalten, als wir für die $80 Option zahlen mussten. Die Differenz ist nach wie vor unser Gewinn und das ist auch nach wie vor unser gedeckelter Gewinn, mehr können wir nicht verdienen. Wir sind nun aber abgesichert, dadurch, dass wir uns ja jetzt wiederum durch dieses Recht abgesichert haben, eine Versicherung gekauft haben, dass wenn der Preis tatsächlich völlig abschmiert und unter $80 fällt, dann haben wir wiederum unser Recht, unsere Option, beziehungsweise unsere Aktien, die uns gerade zum Preis von $90 irgendwo eingebucht worden sind, theoretischerweise wiederum für $80 jemand anderem zu verkaufen. Und unser maximales Risiko beläuft sich dann quasi auf diese $10 Differenz zwischen 90 und 80. Und das ist der Spread. Und dieser Spread ist gerade im Futures-Bereich so, so wertvoll. Klar, viele schrecken erstmal eventuell davor zurück und denken, ach, nackte Optionen, also nur quasi die Verkaufsoption zu handeln, das reicht schon irgendwie und es wird schon nichts schief gehen, aber ich sage euch, wenn ihr lange genug an der Börse unterwegs seid, dann wisst ihr, irgendwann geht das schief und irgendwann wird eure Stop-Order überrannt, Erdöl und dann...
Stell dir vor, du hättest einen Put im Erdöl verkauft und dann passiert das.
Dann ist Feierabend, dann seid ihr nicht nur, also Nachschusspflicht ist ja jetzt in Deutschland abgeschafft offiziell, ja, aber wenn euer ganzes Geld auf dem Konto, auf dem Depot weg ist, dann freut ihr euch in der Regel trotzdem nicht. Also das wollen wir natürlich dringend vermeiden.
Nicht nur, dass dein Geld weg ist, sondern vielleicht rutscht, gerade Erdöl als Beispiel, rutscht das dermaßen in den Keller, dass du beim Broker verschuldet bist. Und zwar ordentlich.
Ja, das meine ich ja. Das ist ja jetzt gerade per Gesetz. Also ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist tatsächlich. Ich glaube, Deutschland ist aktuell wieder das einzige Land, was diese Regelung hat. Die Nachschusspflicht ist abgeschafft worden, was natürlich irgendwo erstmal gut gemeint ist und die Anleger vor sich selbst schützen wollen, was aber wieder in der Praxis völlig sinnlos ist, weil es damit den Future-Handel wirklich arg erschwert, unnötigerweise. Eine höhere Marginsumme als Sicherheitsleistung wäre da viel, viel sinnvoller gewesen. Aber das ist ein anderes Thema. Also theoretisch kannst du jetzt in Deutschland nicht mehr als das, was du auf dem Konto hast, mehr verlieren, was gut ist. Aber in allen anderen Ländern der Welt kannst du theoretisch darüber hinaus, da gibt es diese Nachschusspflicht und dann bist du tatsächlich im Minus und schuldest dem Broker, wie Konsti gerade gesagt hat, eine Menge Geld. Und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Und deswegen ist dieser Spread so eine wichtige Sache.
Ja, dieser Spread hat noch ein paar andere kleine Vorteile, das sind halt so Details. Du hast zum Beispiel, wenn du einen Spread handelst, den Vorteil, dass die Marginsumme effektiv in Summe sinkt.
Ja.
Das heißt, man kann auf einmal vielleicht Dinge handeln, die man vor allem mit einem besonders kleinen Konto vielleicht noch nicht handeln konnte, weil du eben jetzt einen Spread handelst.
Mhm.
Ein kleiner Nachteil, den man beim Spread hat, abgesehen von der steuerlichen Situation in Deutschland, weil man ja automatisch immer eine Minusposition aufbaut, egal ob der Kurs jetzt in deine Richtung oder gegen deine Richtung läuft. Noch ein kleiner Nachteil ist, dass ab einer gewissen Kontogröße wird der Spread unbequem. weil man muss irgendwann den Spread immer größer wählen, weil du ansonsten, weiß ich nicht, ich sag mal, stell dir vor, du hast 500.000 auf dem Konto und willst 1% Risiko fahren, dann musst du ja irgendwann 40, 50 Optionen handeln und gleichzeitig 40, 50 Spreads. Das heißt insgesamt 100 Optionen. Das ist dann allein an Gebühren, die du zahlen musst, das wird ja exorbitant irgendwann. Mhm. Das wird dann ein bisschen ein Problem. Das heißt, ab einem gewissen Punkt muss man den Spread sehr weit nehmen. Ja, da reicht es eben nicht, wenn man die gekaufte Option dann sehr nah an die verkaufte legt vom Strike-Preis her, sondern musst du sehr weit rausgehen, was wiederum bedeutet, dass du da ganz oft einfach keinerlei Optionen mehr findest. Also dass es einfach sein kann, dass dann irgendwann da nichts mehr gehandelt wird und du kannst einfach keinen Spread mehr handeln. Also ab einer gewissen Kontogröße würde es sich tatsächlich lohnen zu überlegen, dass man den, und das sage ich jetzt mit aller Vorsicht, ne, aber ich sage jetzt mal grob ab 500.000 Euro spätestens, würde es sich lohnen, mal zu überlegen, ob man tatsächlich die Futures direktional handelt und nicht mehr über Optionen, weil du ansonsten so abstrus hohe Gebühren zahlen musst für die schiere Menge an Optionen, die du handeln musst. Da muss man wieder ein bisschen anders herangehen. Also,
da muss man anders herangehen. Also Optionen machen trotzdem weiterhin Sinn. Es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten, aber dann muss man natürlich sich ein bisschen an die entsprechende Situation anpassen. Da hast du schon völlig recht. Dieser Spread, der funktioniert übrigens, das, was wir jetzt hier, worüber wir jetzt gesprochen haben, was ich euch auch gerade erklärt habe, das ist jetzt so ein sogenannter Bull-Put-Spread gewesen. Das bedeutet, wir spekulieren damit trotzdem noch auf steigende Preise. Man kann das Ganze natürlich auch umkehren. Also man kann mit diesen Spreads sehr, sehr komplexe Konstrukte an Optionen auf verschiedenen Strike-Preisen handeln. Man kann Butterflies handeln, man kann Iron Condors handeln, man kann also völlig abgefahrene Sachen damit handeln und Strategien. Das ist schon ein sehr, sehr spannendes und komplexes Thema auf jeden Fall. Ging jetzt zum Beispiel auch in die andere Richtung, dass wir daraus einen Bear-Put-Spread machen, wo wir dann quasi die günstigere Option verkaufen und die teurere Option kaufen und dann eher von der Kaufposition profitieren. Also da kann man, das würde jetzt natürlich ein bisschen den Rahmen des Podcasts sprengen, da kann man sehr, sehr interessante Spielchen mitmachen mit verschiedensten Intentionen, die man da verfolgen kann. Das ist auf jeden Fall ganz spannend. Was ich nur zum Abschluss nochmal sagen wollte, was ich am Anfang auch schon angedeutet hatte, dieser Spread, den finden wir nicht nur in der Welt der Optionen, sondern dieser Begriff Spread, der begegnet uns im Börsenhandel an verschiedensten Punkten wieder. Grundsätzlich ist das, was wir eigentlich, wenn wir im Börsenhandel vom Spread sprechen, als allererstes mal meinen, ist eigentlich die Differenz aus Briefkurs und Geldkurs. Also die Differenz aus dem höchsten Preis, den ein Limitkäufer gerade bereit ist, für seine Ware zu akzeptieren, zum niedrigsten Preis, den ein Limit-Verkäufer gerade bereit ist, für seine Ware zu akzeptieren. Dieser Spread, der ist in den Futures-Märkten in der Regel sehr, sehr gering. Und auch da gibt es wiederum Möglichkeiten, an diesem Spread zu verdienen und von diesem Spread zu profitieren. Diese Möglichkeiten, die liegen, muss man fairerweise dazu sagen, in erster Linie bei Brokern und Market-Makern, die da mit sehr, sehr ausgeklügelten Handelsalgorithmen, High-Frequency-Trading-Algorithmen, kurz HFTs, an die Sache rangehen. Also, aber auch da gibt es Möglichkeiten, von solchen Spreads zu profitieren. Noch eine weitere Möglichkeit ist der angesprochene Kalenderspread, von dem ich am Anfang der Folge gesprochen habe, wo wir beispielsweise auf die Differenz zweier verschiedener Kontraktmonate innerhalb desselben Rohstoffs spekulieren, weil wir beispielsweise von saisonalen Angebotsverknappungen oder Erntephasen profitieren wollen. Wenn wir wissen quasi, dass sich gerade so eine Angebotsverknappung andeutet im Mais, dann könnten wir beispielsweise einen naheliegenden Future kaufen und einen entfernter liegenden Future verkaufen. Da gibt es sehr, sehr spannende Saisonalitätenstrategien, die man mit solchen Spreads handeln kann. Also das auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Ansonsten, Arbitragehandel ist im weitesten Sinne auch eine Form von Spreadhandel, wo wir quasi auf die Differenz einer ein und derselben Aktie oder ein und desselben Derivats an verschiedenen Börsen, beispielsweise die Apple-Aktie an der Londoner Börse gegen die Apple-Aktie an der NYSE, an der New Yorker Börse handeln können. Alle solche Spielchen. Also der Begriff Spread, der ist sehr, sehr weit gewählt. Für uns jetzt persönlich ist allerdings natürlich der wichtigste und essentiellste Spread, mit dem wir alltäglich in unserem Handel zu tun haben, der Optionsspread.
Gut, alles klar, ihr Lieben. So viel zum Thema am Spread verdienen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, stellt sie uns gerne. gerne auch in einem persönlichen Beratungsgespräch, was ihr auf unserer Website buchen könnt, www.sparing-academy.de. Ansonsten kommt uns gerade fürs Thema Options- und Futurehandel ist natürlich unsere wunderbare Software Trade Neon wie gemacht. TradeNeon.app, kommt uns besuchen, lasst uns wissen, wie ihr es findet und bucht gerne eure Beratungsgespräche bei euch. Wir freuen uns auf uns. Genau.
Ich freue mich immer auf mich.
Jeden Morgen so vorm Bad, denke ich mir, oh, gleich sehe ich mich, geil. Gut, ihr Lieben, also macht's gut, eine schöne Woche, gute Trades euch, Olli, dir auch und bis zum nächsten Mal.
Schöne Woche, tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde, besuch uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.